Hinter meinem Haus fließt der Fluss Brahmaputra. Ich mache mir Sorgen, dass mein Haus weggespült werden könnte und ich von hier weg muss. Ich musste das schon ein paar Mal in meinem Leben durchmachen. Deshalb fühle ich mich hier nicht sicher.
So wie Salima Begum geht es vielen von rund 5 Millionen Menschen, die auf Sandinseln in Bangladeschs Flüssen leben. Die Auswirkungen des Klimawandels haben nicht nur ihre Ernten und Einkommen zerstört, sondern die Überschwemmungen, die reißen teilweise auch ganze Häuser mit sich. Einige von ihnen haben schon mehrfach ihr gesamtes Hab und Gut in den Fluten verloren. Aber trotz dieser immer schlechter werdenden Bedingungen durch den Klimawandel gibt es Menschen, die zu arm sind und daher keine andere Wahl haben, als zu bleiben.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Jana Adu. Hallo. Ja, immer extremer sind die Auswirkungen des Klimawandels in Bangladesch. Tropische Wirbelstürme, Monsunregen, das tritt alles immer häufiger und länger auf. Vor allem mit Überschwemmungen kämpfen die Menschen im Land. Die rund 170 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche, die etwa 40% der Fläche von Deutschland entspricht. Bangladesch ist also der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt. Viele Regionen liegen nur knapp über dem Meeresspiegel. Das heißt, der Platz, der ist wirklich knapp in Bangladesch. Es gibt immer weniger Flächen, auf denen man dauerhaft wohnen kann oder die sich bewirtschaften lassen. Es sind besonders die Bewohner auf den Inseln und in den Delta-Regionen der großen Flüsse, die Schutz brauchen und Adaptionsmaßnahmen, um sich gegen die regelmäßigen Extremwetterereignisse zu wappnen. Zu einer dieser Flussinseln im Nordwesten Bangladesch hat sich Benjamin Bartke aufgemacht und sich angeschaut, welche flexiblen Lösungen gegen die Folgen der Klimakrise helfen sollen.
Weniger als 10 Minuten dauert die Fahrt mit dem Motorboot vom Ufer des Brahmaputras bis zur nächsten Sandinsel. Der mächtige Strom, der tausende Kilometer entfernt im Himalaya entspringt, fließt durch den flachen, von Indien umgebenen Nordwesten Bangladeschs. Mehr als 200 flache Sandinseln, Chars auf Bengalisch, gibt es in diesem Abschnitt des Brahmaputra, der hier an einigen Stellen mehr als 15 Kilometer breit ist. Eine davon, Bongram Char, hat eine Besonderheit, eine ca. 2,5 Hektar große Anbaufläche, auf der der Sand grün gefärbt zu sein scheint. Frauen in farbenfrohen Kleidern gehen zwischen den Parzellen umher. Ein Stromgenerator treibt eine Pumpe an, die Grundwasser zutage fördert. Hunderte grüne Pflanzen sprießen hier aus dem Sand. An einigen von ihnen gedeihen stattliche Kürbisse. Die trockenheitstoleranten, einjährigen Gewächse sind Teil eines Pilotprojekts, das das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, bekannt unter dem Kürzel WFP in blauer Schrift, vorletztes Jahr zusammen mit weiteren Hilfsorganisationen im Bezirk Kurigram gestartet hat. Das Ziel? Die ärmsten Menschen in Bangladesch gegen die verheerenden Folgen des Klimawandels zu wappnen. Die meisten hier haben Grund und Boden verloren, also stellt die Regierung ihnen das bisherige Niemandsland kostenlos zur Verfügung. Amina Begum, in einem roten Sari gehüllt, schöpft eimerweise Wasser aus einem Loch und gießt es vorsichtig über ihre Schützlinge und deren herzförmige Blätter. Seit November 2022 baut die 65-Jährige hier Kürbisse an, die sie dann auf Märkten in der Gegend verkauft.
Mittlerweile ist der Ertrag wirklich gut. In dieser Saison habe ich bis jetzt Kürbisse für 5000 Taka verkauft. Es ist so, als wenn ich mein eigenes Baby großziehen würde. Jeden Tag nach dem Gebet komme ich für 1 bis 2 Stunden hierher und kümmere mich um sie.
5000 Taka, das sind umgerechnet rund 40 Euro. Die Kürbisse wiegen im Schnitt etwa 2,5 Kilo und haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderem Erntegut. Man kann sie monatelang lagern. Für jede der 22 Frauen bedeuten die Verkäufe ein zusätzliches Einkommen von mindestens 300 Euro pro Saison. Zum Vergleich, der durchschnittliche Tageslohn in der Region beträgt laut offizieller Statistik rund 3 Euro. Das Leben auf den Sandinseln ist hart. Die Kommunikations- und Transportwege sind lang, die medizinische Versorgung begrenzt. Kinder nehmen oft beschwerliche Wege auf sich, um die nächstgelegene Sandbank mit einer Schule zu erreichen.
We are going to school. Wir gehen zur Schule.
Ein paar hundert Meter weiter liegt Aminas Dorf. Wie die Felder bekommen die Klimamigrantinnen vom Militär gebaute Unterkünfte kostenlos von der Regierung zur Verfügung gestellt. Seit 4 Jahren lebt die Vorsitzende der Kürbisfrauen hier mit 2 ihrer Söhne. Ihre Wohnung besteht aus einem einzigen mittelgroßen Raum. Ihr vorheriges Haus stand in der Nähe des Flussufers und wurde weggeschwemmt. Obwohl ihr neues Dorf ein paar Meter höher liegt als die Kürbisfelder, wird die gesamte Sandinsel alle paar Jahre von den Fluten überschwemmt. So wie 2020.
Damals stand uns in meiner Wohnung das Wasser bis zum Knöchel. Ich bin jedes Jahr beunruhigt wegen der drohenden Überschwemmungen, auch wegen der Tiere, die wir hier halten. Es gibt keinen sicheren Ort für sie. Ich bin eine Zeugin des Klimawandels.
Durch die im selben Jahr vom WFP eingeführte Klimarisikoversicherung erhielt die 5-fache Mutter umgerechnet rund 22 Euro für sich und ihre Familie.
Ich habe die Gewissheit, im Falle einer Sturzflut über eine Art Schutz zu verfügen, unter anderem durch die Klimarisikoversicherung. Das gibt mir ein gewisses Maß an Sicherheit. Ich erhalte zwar nicht regelmäßig etwas, aber wenn es hart auf hart kommt, bekomme ich Geld.
Von ihrem Mann, der neben ihr noch 3 andere Frauen habe, bekomme sie keine finanzielle oder anderweitige Unterstützung, sagt sie. Mehrere Mahlzeiten pro Tag sind eher die Ausnahme. Amina ist eine von rund 50 Menschen, die auf Bongramchar neben der Klimarisikoversicherung weitere Unterstützung erhalten. Vorhersagebasierte humanitäre Hilfe, Katastrophenmanagement-Training, Barzuwendungen, Pflanzenkunde und andere Schulungen sowie ein Frühwarnsystem. Draußen vor Aminas bescheidener Unterkunft hat sich in der Zwischenzeit eine Menschentraube gebildet, bestehend aus anderen Frauen und deren Kindern. Eine von ihnen ist Salema Begum. Schon 7-mal hätten die Fluten ihr fast alles genommen. 7-mal musste sie sich eine neue, bescheidene Existenz aufbauen, erzählt sie. Im Schnitt alle 2 Jahre.
Mein Sohn ist vor 5 Jahren in der Flut ums Leben gekommen. Seither kümmere ich mich hier um meinen Enkel und meine Schwiegertochter.
Besonders der Nordwesten Bangladeschs leidet stark unter den unablässigen Auswirkungen der Klimakrise, was die ohnehin schon prekäre Situation verschärft und die Wahrscheinlichkeit künftiger Extremwetterereignisse weiter erhöht. Bittika Biswas vom WFP zieht eine positive Bilanz des 1,5 Jahre jungen Kürbisprojekts. Abgesehen vom zusätzlichen Einkommen hätte es dazu beigetragen, tradierte Rollenbilder in einer sehr konservativen und patriarchalischen Gesellschaft zu verändern.
Die Frauen hier haben sich emanzipiert. Sie haben jetzt ihr eigenes Einkommen. Sie unterstützen ihre Familien. Sie können ihren Kindern sogar eine Ausbildung ermöglichen. Sie sind mutiger und selbstbewusster.
Weltweit steht Bangladesch an 3. Stelle der Länder, die am stärksten von Naturkatastrophen infolge des Klimawandels betroffen sind. Mohammed Ali Arafat, Staatsminister für Information und Rundfunk in der amtierenden Regierung, sieht die Länder des globalen Nordens in der Pflicht. Schließlich seien Entwicklungsländer wie Bangladesch überproportional stark von deren CO2-Emissionen betroffen.
Von der internationalen Gemeinschaft erwarten wir, dass die gemachten Zusagen auch tatsächlich eingehalten werden. Das ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Hier leben 170 Millionen Menschen. Bevölkerungsmäßig sind wir das 8. größte Land der Welt. Flussufer erodieren, Menschen werden vertrieben. Sie ziehen in andere Städte, insbesondere nach Dhaka. Dadurch entstehen Slums. Unsere Regierungspläne sehen unter anderem die Bereitstellung von Unterkünften für Binnenvertriebene vor. Wir haben außerdem einen 100-Jahres-Plan zum Schutz des Ganges-Brahmaputra-Deltas, den wir mit Hilfe der Niederlande erarbeitet haben. Auch sie befinden sich in einer verwundbaren Lage, nur knapp über dem Meeresspiegel.
Die Notwendigkeit von kostspieligen Klimaschutzmaßnahmen stellt vor allem ärmere Länder wie Bangladesch vor große finanzielle Herausforderungen. Um sein starkes Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden, müsste Bangladesch laut der Weltbank mittelfristig mindestens 11,5 Milliarden US-Dollar zusätzlich in den Klimaschutz investieren. Das entspricht ca. 3% des Bruttoinlandprodukts. Trotzdem ist Bangladesch heute so gut auf Flutkatastrophen und andere Extremwetterereignisse vorbereitet wie kein anderes Land auf der Welt, sagt Salimil Hook, Experte am International Center for Climate Change and Development.
Bei jedem drohenden Wirbelsturm können wir in der Regel 2 bis 3 Millionen Menschen rechtzeitig warnen und in Sicherheit bringen. Und die Zahl der Todesopfer ist sehr, sehr stark zurückgegangen.
1970 kam im damaligen Ostpakistan und im indischen Bundesstaat Westbengalen durch den Bola-Zyklon bis zu 500.000 Menschen ums Leben. Bei den letzten verheerenden Extremwetterereignissen, Zyklon Amphan und massive Überschwemmungen durch Regenfälle vor 4 Jahren, starben weniger als 300 Menschen. Und das, obwohl rund ein Drittel des Landes zeitweise unter Wasser stand. Diese drastische Abnahme der Todesopfer hat Bangladesch durch Schutz- und Adaptionsmaßnahmen in 3 Bereichen geschafft. Wetterstationen und Vorhersagesysteme, mehr Schutzräume und Deiche sowie die Schulung von tausenden Freiwilligen, die mittlerweile landesweit für drohende Gefahren sensibilisieren. Wie das funktionieren kann, kann man am Beispiel der Begum Ganj Union sehen, einem Dorf im Bezirk Kurigram unweit der indischen Grenze. Zwischen Wellblechhütten sitzen ein Dutzend Frauen im Halbkreis auf einer Plane. Sie tragen bunte Saris und Schals, die ihre Köpfe und Oberkörper lose bedecken. Auch hier spielen Freiwillige eine entscheidende Rolle, um AnwohnerInnen frühzeitig vor den Fluten zu warnen, wie Bitika Biswas vom WFP erklärt.
Wenn das Katastrophenkomitee des Dorfes eine Hochwasservorhersage erhält, verbreiten die Freiwilligen die Nachricht auf verschiedene Weise in der Gemeinde, zum Beispiel mit dem Megafon oder über die Lautsprecher der Moscheen.
Außerdem erhalten viele BewohnerInnen von Begum Ganj Union und anderen Dörfern in der Gegend durch das WFP finanzielle Unterstützung, um die Folgen von Überschwemmungen abzufedern. Allerdings nur, wenn das Wasser 3 Tage in Folge höher steigt als 85 Zentimeter, so das Kriterium der Regierung. Dieser Fall ist das letzte Mal 2020 eingetreten. Damals waren nach Angaben der Regierung 5,5 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Ein Fünftel von ihnen mussten ihr Zuhause verlassen. Fast 100.000 wurden in Notunterkünfte evakuiert. Einige der betroffenen Frauen erinnern sich an die Situation vor 4 Jahren.
Es dauerte 1 Stunde, die Unterkunft zu erreichen. Boote waren nicht verfügbar. Wir bauten aus Bananenstauden ein Floß. Manchmal fielen unsere Kinder herunter. Unser Vieh wurde von der Flut weggeschwemmt oder verhungerte. Die Flut von 2020 war in diesem Gebiet sehr gefährlich.
Bis zu 5 Tage vor dem Datum, für das lebensbedrohliche Pegelstände vorausgesagt werden, wird das Geld bereits ausgezahlt, erklärt Shahriyar Mujib vom WFP.
Sagen wir, heute ist der 24. Februar. Die Flut ist für den 29. Februar vorhergesagt, bestätigt unter anderem durch das Hochwasserschutzkomitee der Regierung. Also zahlen wir das Geld am 24. aus. Dann machen sich die Begünstigten mit ihren Handys auf den Weg zur nächsten Auszahlungsstelle.
2020 erhielt jede ausgewählte Familie 4.500 Taka, umgerechnet rund 27 Euro. Laut Informationen der UN wurde die finanzielle Hilfe in jenem Jahr an insgesamt 22.000 entlang des Brahmaputras lebende Familien ausgezahlt. Bei der Frage, was ihnen in ihren prekären Lebensumständen am meisten helfen würde, sind sich die Frauen von Begum Ganj Union einig. Finanzielle Unterstützung bei jeder Flut und eigene Verdienstmöglichkeiten.
Während der Überschwemmungen, die jedes Jahr 3 Monate andauern, können wir weder auf dem Feld noch anderswo arbeiten. Wir haben schon häufiger alles verloren. Wir wollen arbeiten. Es ist sehr schwer, die Familie zu ernähren. Wie können wir die Schulkosten der Kinder decken? Wir brauchen Hilfe, damit wir uns selbst helfen können.
Ob die Bewohnerinnen von Begum Ganj Union bei der nächsten großen Flut überhaupt wieder eine Auszahlung erhalten, ist indes unsicher. Die Finanzierung der Klimaprojekte des WFPs im Nordwesten von Bangladesch läuft Mitte des Jahres aus. Die Anschlussfinanzierung ist fraglich. Zurück auf der Sandinsel Bongramchar, nur 10 Kilometer Luftlinie von Begum Ganj Union. Für Amina Begum und die anderen Klimamigrantinnen ist die Kürbisernte dieses Jahr gut gewesen. Zusammen werden sie in dieser Saison ca. 13.000 Kürbisse angebaut und verkauft haben.
Ich muss mit dem Kürbisanbau meine Söhne durchbringen. Dieser Ort ist ein Überlebensraum für mich. Es ist die einzige Zuflucht, wo ich mein Leben leben kann mit meinen 2 Kindern.
Insgesamt betreiben auf den Sandinseln im Brahmaputra aktuell mehr als 200 Frauen Kürbisanbau. Ob die Aktivität eine Zukunft hat, ist offen. Schätzungen der Weltbank zufolge gefährdet die Klimakrise in den nächsten 3 Jahrzehnten ein Drittel von Bangladeschs landwirtschaftlicher Produktion. Angesichts der Bedeutung des Agrarsektors, letztes Jahr waren laut der offiziellen Arbeitskräfteerhebung 45% der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, wäre diese Entwicklung katastrophal. Bereits jetzt werden laut der UN allein durch Hochwasser während der Monsunzeit jedes Jahr etwa 1 Million Menschen zu BinnenmigrantInnen und bis 2050 könnten bis zu 13 Millionen Menschen innerhalb Bangladeschs zu Umweltvertriebenen werden. Prognosen wie diese zur Migration im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, warnen Experten. Viele Faktoren spielten hierbei eine Rolle und der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration sei komplex und nicht immer eindeutig, auch weil nur wenige zuverlässige Daten vorliegen. Spätestens Anfang Juni werden die Kürbisfelder auf Bongkramshar wieder überflutet sein. Durch den Klimawandel werden die Regenfälle heftiger, zuverlässige Vorhersagen immer schwieriger. Amina gibt sich dennoch kämpferisch. Spätestens im Herbst will sie wieder Kürbisse anbauen, aller Unsicherheit und Widrigkeiten zum Trotz.
Wenn die Überschwemmung sich jedes Jahr wiederholt und der Wasserstand immer höher wird, werde ich mich nach einem Hochland umsehen. Aber mein Haus zu verlieren, das mir in den letzten 5 Jahren Schutz geboten hat, wird mir sehr schwer fallen.
Immer stärkere Monsunregenfälle und Zyklone und gleichzeitig wird es immer schwieriger, genaue Voraussagen über Überschwemmungen zu machen. Das erschwert es natürlich auch, Adaptionsmaßnahmen gut umzusetzen. Das waren ja gerade Eindrücke aus dem Nordwesten Bangladeschs. Die Überschwemmungsgebiete der großen Flüsse wie Brahmaputra oder auch Ganges, die machen aber tatsächlich 80% der Landfläche Bangladeschs aus. Das heißt, potenziell könnten stetig immer mehr Menschen und Regionen betroffen werden. Wie daher Hilfsprogramme tatsächlich helfen, die Auswirkungen der Klimakrise zu kompensieren, das kann ich jetzt besprechen mit unserer Korrespondentin in Neu-Delhi, Charlotte Horn. Sie war zuletzt im Januar in Bangladesch und dort auch in Regionen, die immer wieder von Überschwemmungen betroffen sind. Hallo.
Hallo.
Was ist denn Ihr Eindruck? Helfen diese Programme von Nichtregierungsorganisationen und der Regierung oder ist das ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Natürlich helfen diese Programme immer, aber ich würde eben sagen, sie helfen ein Stück weit. Aber man muss ja auch wissen, die Naturkatastrophen gerade im globalen Süden in Bangladesch nehmen ja auch weiter zu. Ich war auch in einer Flussregion, da ist es so, dass der Fluss immer zur Monsunzeit meterhoch über die Ufer tritt und dadurch weicht die Erde extrem auf und allein in den vergangenen 3 Jahren hat es dazu geführt, dass der Uferabschnitt, 200 Meter Uferabschnitt jedes Jahr runterbrechen, abbrechen in den Fluss und dann reißen die Wassermassen alles mit sich, auch Wohnhäuser. Und ich habe die Menschen gefragt, warum bleibt ihr denn hier, wenn ihr wisst, dass ihr so gefährdet seid, auch eure Häuser? Und sie haben mir gesagt, naja, hier haben wir noch ein bisschen Land, hier haben wir die Unterstützung von unseren Familien, unseren Verwandten und die würden nicht woanders hinsiedeln, selbst wenn es jetzt Angebote zum Beispiel von solchen Programmen geben würde.
Und diese Menschen, die leben in diesen Flussgebieten, die eben besonders häufig von Überschwemmungen betroffen sind. Es sind auch die Küstengebiete und auch die Inseln im Golf von Bengalen, die von extremen Wetterereignissen betroffen sind. Aber genau auf so eine Insel hat jetzt die Regierung vor 4 Jahren mehrere tausend geflüchtete Rohingya aus Myanmar gebracht. Wieso hat man das getan?
Ja, die Situation der Rohingya in Bangladesch ist wirklich vertrackt. Bangladesch ist ja selbst auch ein muslimisches Land und hat eben vor 7 Jahren diese verfolgten Rohingya, das ist ja eine muslimische Minderheit in Myanmar, aus dem Nachbarland aufgenommen, weil sie dort von der Militärjunta verfolgt wurden. Wahrscheinlich hat niemand in der Regierung gedacht, dass inzwischen mehr als 1 Million Rohingya über die Grenze nach Bangladesch gekommen ist. Und jetzt leben sie eben dicht gedrängt in einem Lager bei Cox's Bazar. Und es gilt als das größte Flüchtlingslager der Welt. Und da hat die Regierung von Bangladesch wohl gedacht, sie brauchen eine Maßnahme, einen Versuch, wo kann man diese Menschen hinbringen. Und deswegen dieser Versuch, diese Maßnahme, eben inzwischen mehr als 32.000 Rohingya umzusiedeln nach Bajanchar. Das ist eben diese Insel im Golf von Bengalen. Und Hilfsorganisationen, die kritisieren diese Maßnahme, weil sie sagen, es ist quasi eine Gefängnisinsel. Die Menschen können dort nicht weg und sie sind schutzlos der Natur ausgeliefert. Also gerade bei Wirbelstürmen oder Überschwemmungen, da müssen sie sich alleine helfen, weil sie so weit vom Festland weg sind.
Der Großteil lebt aber eben auf dem Festland. Wie kann man denn allgemein die Lage oder die aktuelle Situation der Rohingya beschreiben im Land?
Ja, ich war dort vor Ort bei Cox's Bazar, habe mir das Lager angeschaut und inzwischen ist es nach all diesen Jahren so angelegt wie eine Stadt, muss man fast sagen, mitten im Dschungel, dort wo früher dichter Dschungel war. Und die Menschen wohnen in einfachen Hütten, gebaut aus Bambus und Planen, dicht gedrängt nebeneinander. Viele Familien haben mehrere Kinder und das Schlimme ist, dass sie auch dort quasi wie in einem Gefängnis leben, weil sie dürfen nur mit Genehmigung das Lager verlassen. Und die Menschen haben keine Perspektive. Sie sind komplett abhängig von Hilfsorganisationen. Also zum Beispiel bekommen sie Essensrationen, $10 pro Monat pro Person, also Reis, Öl, Zwiebeln, ein bisschen Gemüse, Eier zum Überleben. Und viele Kinder haben Hautkrankheiten oder eben Atemwegserkrankungen, weil die Verhältnisse so schlecht sind. Die medizinische Versorgung ist nicht wirklich gegeben. Es gibt Hilfsorganisationen vor Ort, Ärzteteams. Und das Schlimme ist, dass es eben auch für die Kinder keine Chance auf Bildung gibt, weil es gibt keine Schulen, nur Lernzentren. Und man geht davon aus, dass etwa die Hälfte der Rohingya im Lager, die Hälfte dieser 1 Million sind Kinder. Und diese Kinder haben keine Perspektive. Ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation hat mir bestätigt, die Zukunft dieser Kinder ist wirklich düster. Und schon jetzt steigt die Kriminalität im Lager und auch der Drogenschmuggel, der hat zugenommen.
Also keine wirkliche Perspektive auf Integration, wie ich das raushöre. Gibt es denn eine Perspektive, ja, auch vielleicht auch eine Rückkehr?
Ja, das große Problem ist, die Rohingya hängen quasi so in einer Warteschleife. Bangladesch hat sie aufgenommen, doch jetzt will die Regierung sie am liebsten zurückschicken. Also es gibt auch zunehmend Konflikte mit der lokalen Bevölkerung und es kursiert zunehmend dieses Wort der Repatriierung. Aber auch Regierungsvertreter konnten mir nicht sagen, wann dieser Fall denn wirklich eintritt, ob es konkrete Pläne gibt. Also so eine Art Zwangsumsiedlung zurück nach Myanmar. Und das geht natürlich nur, wenn Myanmar, wenn die Militärjunta zusichern würde, dass die Rohingya dort in einem vielleicht zugewiesenen Gebiet in Sicherheit leben können. Und das ist bisher nicht geschehen. Auch China hat versucht zu vermitteln und auch die UN. Doch eine wirkliche Lösung, eine langfristige Lösung für die Rohingya ist bisher nicht in Sicht. Und manche sagen, naja, es könnten jetzt auch andere Länder vortreten und sagen, wir nehmen die Rohingya auf. Aber es sind einfach 1 Million Menschen. Und das halten viele für sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und hinzu kommt, dass es natürlich noch im Moment viele andere große Krisen gibt in der Welt und der Fokus gerade woanders liegt. Und trotzdem haben die UN, die Vereinten Nationen jetzt wieder erneut die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen zu spenden. Und laut den UN brauchen die Rohingya gerade $850 Millionen als Unterstützung, damit sie irgendwie überleben können in diesem Lager.
Das heißt, zum einen kämpft Bangladesch mit dieser hohen Zahl an Geflüchteten, die man aus Myanmar aufgenommen hat. Dann gibt es natürlich auch viele Binnenvertriebene der eigenen Bevölkerung, eben aufgrund dieser extremen Wetterereignisse und auch eine sehr, sehr hohe Bevölkerungsdichte. Das klingt so ein bisschen wie ein politisches Pulverfass. Werden diese Entwicklungen denn von der Politik erfasst?
Ja, schon. Also die Politik versucht, der Bevölkerung zu helfen. Es gibt Maßnahmen der Regierung, vor allem für Binnenflüchtlinge. Zum Beispiel habe ich selbst gesehen, es werden an manchen Stellen, zum Beispiel entlang von Flüssen, Deiche gebaut gegen die Erosion der Ufer. Aber dann hat mir auch jemand gesagt, naja, das passiert meistens in den Dörfern, wo jemand gute Kontakte hat in die Politik. Und auch wirklich flächendeckende Unterstützung für alle ist schwierig, dass die Hilfe überall ankommt. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, dass Bangladesch ja immer wieder hervorgehoben wird, wenn es um die Prävention von Klimakatastrophen geht. Aber natürlich muss man sagen, gerade diese angespannte Situation der Rohingya, dieser 1 Million Menschen in Bangladesch, das könnte sich wirklich zu einem Pulverfass entwickeln.
Anfang des Jahres waren ja auch Parlamentswahlen in Bangladesch. Die Premierministerin Sheikh Hasina wurde für eine 5. Amtszeit gewählt und die Wahl ist umstritten, auch weil Hasina ja zunehmend autoritär regiert. Wie ist denn allgemein die politische Lage im Land?
Ja, die politische Lage in Bangladesch ist zunehmend schwierig. Also Beobachter haben die Wahl auch eine Scheinwahl genannt, weil die größte Oppositionspartei, die ist gar nicht erst angetreten. Die hat die Wahl boykottiert, weil sie gesagt haben, es sind sowieso keine fairen und freien Wahlen. Niemand traut sich so wirklich, frei und offen seine Meinung zu sagen. Viele politische Gegner und Journalisten sind im Gefängnis. Aber man muss auch sagen, dass Sheikh Hasina gleichzeitig auch für einen Aufschwung der Wirtschaft gesorgt hat, gerade vor allem in der Textilindustrie. Und das honorieren viele in Bangladesch, weil Bangladesch ja das Land ist nach China, aus dem die meiste Kleidung kommt, also gerade für den Markt in den USA und in Europa. Und danach gehen viele Wählerinnen und Wähler. Sie sagen, solange wir uns die Lebensmittel leisten können, geht's uns einigermaßen. Insofern würde ich sagen, ist die politische Lage gerade noch stabil.
Sagt unsere Korrespondentin Charlotte Horn über die aktuelle politische Lage in Bangladesch. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Enorme Herausforderungen, die Bangladesch zu meistern hat. Und auch in der nächsten Folge scheint enorme Herausforderung das passende Credo zu sein. Allerdings nicht bezogen auf ein Land, sondern auf 32. Zuletzt durch den Beitritt Schwedens. Das NATO-Bündnis steht kurz vor seinem 75. Geburtstag und scheint mächtiger und größer denn je. Aber nicht nur eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump stellt die NATO auf Bewährungsprobe. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.